SWR 2 Zeitgenossen.
Maren Urner, Sie sind Neurowissenschaftlerin und Professorin für Medienpsychologie an der Hochschule Köln. Sie haben Perspective Daily gegründet, ein Online-Magazin, das für konstruktiven Journalismus steht. Außerdem sind Sie Keynote-Speakerin, also Rednerin auf vielen Kongressen und Tagungen unterschiedlicher Organisationen, beschäftigen sich intensiv mit den Problemen dieser Zeit und versuchen, Menschen dazu zu bringen, die Welt nicht nur negativ zu sehen. Schluss mit dem täglichen Weltuntergang, so heißt einer ihrer Bestseller. Raus aus der ewigen Dauerkrise, ein anderer. Und in Raus aus der Dauerkrise zitieren Sie gleich zu Beginn William James, den Begründer der Psychologie, und zwar mit folgender Aussage: Die größte Revolution unserer Generation ist die Entdeckung, dass menschliche Wesen die äußeren Aspekte ihres Lebens verändern können, indem sie die inneren Einstellungen ihres Geistes verändern. Also mit anderen Worten, it's the brain, stupid?
Ja, it's the brain, und es ist unser Denken, was einfach so viel stärker ist, als wir häufig annehmen, was nicht nur uns bestimmt, sondern auch gleichzeitig unsere Umwelt, weil wir ja immer auch gleichzeitig Sender oder Senderin sind. Und das ist eine unheimlich kraftvolle Botschaft, die jetzt weniger was mit, ja, wir müssen alle ein bisschen mehr meditieren und zu uns finden zu tun hat und viel mehr mit gesellschaftspolitischen Fragestellungen auch, weil wir uns da aus meiner Sicht zu häufig in so einen Passivmodus begeben, wo wir das Gefühl haben, dass wir halt sowieso nichts ändern können. So der Klassiker, die da oben machen hier. Und wenn wir wirklich begreifen, und ich glaube, das Begreifen ist da tatsächlich ganz, ganz wichtig. Also wir müssen das spüren und fühlen und natürlich dann auch leben, dass unser Geist, unser Mind, dass das einfach eine ganz, ganz schwere, im Sinne von positiv, gewichtige Rolle spielt bei dem, wie wir auf die Welt schauen.
Wenn wir jetzt aber mal so ganz im Hier und Jetzt sind, im Hier und Jetzt seit 24. Februar dieses Jahres, gibt es den Ukraine-Krieg, also eine ganz manifeste Realität. Und ein Krieg lässt sich nicht einfach wegdenken. Die Klimakrise lässt sich auch nicht einfach wegdenken. Wie wirken diese Krisen auf unser Gehirn?
Also es geht nicht dabei darum zu sagen, wir wollen irgendwas ignorieren. Das ist etwas, was dem konstruktiven Ansatz, für den ich ja seit einigen Jahren dann auch mit der Gründung von Perspective Daily ganz öffentlich und davor so ein bisschen, ich sag mal, in meinem Kopf beginnt, mich einsetze. Im Gegenteil, es geht darum, weil wir diese riesigen Herausforderungen haben und die Klimakrise war und ist für mich die Motivation, konstruktiven Journalismus betreiben zu wollen, und die Ukraine-Krise, die Corona-Pandemie und viele andere Herausforderungen, vor denen wir als Individuen, als Gesellschaft und als Weltbevölkerung stehen, erfordern genau dieses konstruktive Denken. Also das Denken, was immer übergeordnet fragt, was jetzt? Warum? Also ich versuche es ein bisschen konkreter zu machen, weil die Alternative, und das ist dann auch Teil der Antwort auf Ihre Frage, was macht das mit uns? Die Alternative besteht darin, hilflos zu werden. Und das wissen wir tatsächlich, dass eben diese Dauerbeschallung mit rein negativen Nachrichten, die nicht die Was-Jetzt-Frage auch mitstellen und nicht nur im Sinne von Nachrichten, wie wir sie jetzt in den Medien vorgelegt bekommen, sondern eben auch in Gesprächen, also jede Art der Informationsweitergabe, wenn ich es mal ganz sachlich ausdrücke. Wenn wir da in diesem negativen Verharren, beziehungsweise in der heutigen digitalisierten Welt, da eine Überrepräsentation dieser negativen Dinge haben und uns dann da 24/7, ne, 7 Tage die Woche und potenziell 24 Stunden am Tag damit berieseln oder eben auch manchmal überfluten lassen, dann sorgt das dafür, dass wir nicht nur ein zu negatives Weltbild entwickeln, sondern es sorgt eben dann auch dafür, und da sind wir jetzt wieder bei William James und der Psyche und dem Mind und Geist, dass wir in so einen Zustand kommen können, der in der Psychologie als erlernte Hilflosigkeit beschrieben wird. Wenn wir wiederholt mitgeteilt bekommen, dass wir nichts ändern können, dass wir eine Situation hilflos ausgeliefert sind, dann hören wir auf, das zu versuchen. Und das geht tatsächlich rasend schnell. Also vielleicht, um es ein bisschen greifbarer zu machen, wenn Menschen Aufgaben von einer Person gestellt bekommen, die tatsächlich unlösbar sind und das ein paar Mal passiert und dann von der gleichen Person Aufgaben bekommen, die lösbar sind und auch gemäß ihres Wissensstands die Menschen lösen könnten, fangen sie gar nicht mehr erst an, diese Aufgaben zu lösen. Und dagegen zu wirken und zu fragen, was jetzt und was kann ich und jede einzelne Person tun? Und das wird dann manchmal gerne in diese wir meditieren alle so ein bisschen, ne, und finden zu uns selbst und dann werden wir aktiv, so in so eine Achtsamkeits-, ja, leicht belächelt Ecke abgeschoben. Ja. Aber es ist mehr.
Aber jetzt, in der jetzigen Situation, also meditieren gegen den Krieg hilft ganz sicher nicht. Welche Gegenstrategien kennt die Neurowissenschaftlerin? Wie sollte man, Sie haben gesagt, man sollte die Frage stellen, was jetzt? Aber was bedeutet das denn konkret?
Also erstmal ist es ganz wichtig zu verstehen, daran anknüpfen, dann kann ich die Brücke bauen zu dem, was bedeutet das für jeden Einzelnen? Oder wie könnte jeder und jede Einzelne damit besser umgehen? Es hilft wirklich einfach niemandem, inklusive uns selbst, wenn es uns schlecht geht. So, wenn wir das verstanden haben, dann können wir ja fragen, okay, was hilft denn? Was könnte helfen? Und da kann jeder und jede bei sich selbst beginnen und fragen, wie möchte ich eigentlich informiert sein? Also Stichwort, ich nenne das ja immer gern Medien- oder Informationshygiene. Also was hilft mir wirklich, die Situation jetzt zum Beispiel ganz konkret auf den Ukraine-Krieg bezogen, besser zu verstehen, einzuordnen und dann vielleicht im nächsten Schritt sogar selbst aktiv werden zu können. Und beim Blick auf die Medien- und Informationshygiene ist der erste Schritt erstmal zu sagen, stopp. Was ist eigentlich der Status quo? Also ich nenne es auch gerne, so eine Bestandsaufnahme zu machen. Und das kann zum Beispiel für manche Menschen hilfreich sein, einfach mal wie so ein Ernährungstagebuch, so ein kleines Tagebuch zu führen. Smartphones haben mittlerweile ja die meisten eigene Apps, Einstellungen, wo man schauen kann, wie viel Zeit man zum Beispiel damit verbringt, wie oft man sich unterbrechen lässt. Das ist meistens übrigens die wichtigere Sache, weil man dann wieder abgelenkt ist und wieder ganz schwer in die andere Sache, die man vielleicht versucht gerade zu tun, reinkommt. Und einfach mal so ein bisschen schaut, wie informiere ich mich eigentlich aktuell? Und das ist dann schon meistens so der erste Aha-Moment, weil ganz viel, unbewusst ist ein schwieriges Wort bei einer Neurowissenschaftlerin, aber ohne dass wir konkret unsere Aufmerksamkeit darauf richten, passiert. Und dann können wir hingehen und sagen, was hilft mir denn wirklich? Also und was möchte ich auch? Möchte ich jemand sein, der zum Beispiel immer auf den aktuellsten Stand für eine bestimmte Region, jetzt auch wieder bezogen auf den Ukraine-Krieg ist? Hilft es mir vielleicht besser, Audioformate zu hören und mich da längerfristig mit einem Thema auseinanderzusetzen, statt einfach nur so immer diese Quick-Snippets oder Push-Nachrichten oder Social Media zu konsumieren? Bin ich jemand, der sich eher hinsetzt und ein Buch oder einen längeren Artikel liest? Brauche ich was Visuelles? Und da einfach ganz ehrlich zu sich selbst zu sein. Und dann geht es ans Eingemachte, das ist dann das Schwierigste, also auch aus hirntechnischer Ebene, Gewohnheiten zu verändern, ist immer erstmal mit Anstrengung verbunden, weil Gewohnheiten natürlich erstmal so ein ganz praktischer Energiesparmechanismus unseres Gehirns sind. Also Automatismen sparen Energie, sorgt also dafür, dass unser Gehirn uns besser, leichter am Leben halten kann, weil weniger Energie gebraucht wird. Das heißt, jede Verhaltensänderung ist erstmal anstrengend. Da können wir aber einen weiteren super spannenden Mechanismus unseres Gehirns sozusagen rekrutieren. Und das ist die Neugier.
Ja, das war jetzt ein ganzes Füllhorn dann doch. Was kann
drei
man
Schritte
tun?
Ja.
Nun sind ja die Krisen und der Krieg, der Ukraine-Krieg, über den wir jetzt schon ein bisschen geredet haben, also die realen Ereignisse sind das eine. Ein weiterer zentraler Punkt ist aber auch, wie darüber berichtet wird in den Medien. Also die Frage, wie wird Wirklichkeit dargestellt und wie wirkt diese Darstellung der Wirklichkeit dann wiederum, nehmen wir mal den Ukraine-Krieg, auf die Rezipienten. Und da hat es ja in den vergangenen Wochen immer wieder Diskussionen über die angemessene Berichterstattung gegeben, zum Beispiel über die Frage, sollte man die grausamen Bilder getöteter Zivilisten und Zivilistinnen, die in den Straßen von Bucha lagen, zeigen oder nicht? Und wenn ja, eben wie sollte man sie zeigen? Wie denken Sie darüber?
Erstmal bin ich dankbar, dass diese Diskussionen mehr geführt werden. Sage ich ganz ehrlich, vielleicht so als Einstieg, weil das für mich eine Entwicklung ist, die ich natürlich seit Jahren sehr kritisch beobachte, also spätestens mit seit der Gründung von Perspective Daily 2016, wo wir den konstruktiven Journalismus immer versucht haben, anhand von drei Zutaten zu erklären oder drei Säulen. Und die eine Säule ist das Wort Auswirkungen. Also was macht das eigentlich mit den Rezipientinnen und Rezipienten, wenn bestimmte Informationen, und da gehören eben Bilder und Videos natürlich ganz stark dazu, gesendet werden. Und sich dieser Verantwortung und Macht gleichermaßen bewusst zu sein, ist etwas, was in vielen, ich sag mal, journalistischen Köpfen noch nicht angekommen ist, aber es wird mehr. Und das meine ich mit, dafür bin ich dankbar, dass da eine Diskussion nicht nur begonnen hat, sondern wirklich mehr und mehr geführt wird. Häufig erst, wenn es knallt, so im Sinne von, wenn wir wirklich Ausnahmesituationen wie jetzt den Ukraine-Krieg haben und dann die Fragen gestellt werden, aber es dann hoffentlich auch eine nachhaltige Übertragung gibt auf die generelle Verantwortung beim Senden jeder Information. Und jetzt ganz konkret bezogen auf Gewaltbilder, da wissen wir eben auch aus zahlreichen Untersuchungen und Studien, dass das extreme Auswirkungen hat. Also auf der einen Seite kann es eben dazu führen, dass natürlich eine gewisse Abstumpfung passiert. Ja, also ich erinnere da vielleicht auch so an die Diskussion, was machen gewalttätige Computerspiele, gerade mit jungen Gehirnen. Ist das eine Abstumpfung, die dann sozusagen negativ dazu führt, dass Menschen nicht mehr Gewalt als etwas Schlimmes empfinden?
Mhm,
so,
dass die Schwelle sinkt, selber Gewalt anzuwenden.
Ja. Und da wissen wir eben mittlerweile, nein, das ist im Mittel, ist es nicht der Fall, aber wir haben diese Gewöhnungseffekte. Und das ist natürlich jetzt dann eine total spannend im Sinne von wissenschaftlich und dann natürlich auch praktisch, wie gehen wir denn jetzt damit um? Weil natürlich jetzt so dieser Konflikt da ist, es nicht abzubilden, würde ja bedeuten, ich sag mal fast wie die russische Regierung zu sagen, nö, reden wir nicht drüber, ja, ist verboten so ungefähr. Es dann aber abzubilden halt, dass das Ganze dazu führt, dass Menschen einfach sagen, ja okay, das gehört halt zum Alltag dazu und das sollte ja auf gar keinen Fall passieren. Und das Wichtige ist jetzt aus meiner und ich denke praktischer, umsetzbarer journalistischer Verantwortung gesprochen, einen guten Mittelweg zu finden und eben sich dieser Verantwortung bewusst zu sein. Und das kann eben zum Beispiel bedeuten, darüber berichten in Wörtern oder auch in Statistiken mit Abbildungen, die dann eben nicht den Horror und das Grauen, sage ich mal, in den Vordergrund stellen, sondern durchaus auch eine gewisse bildliche Form da ist, aber es jetzt nicht um das Abbilden einzelner Individuen und sehr viel, ja, wie sage ich das jetzt möglichst sachlich, aber sozusagen der reißerische Content im weitesten Sinne, ja, im Vordergrund steht. Weil wir wissen auch, und das ist ganz, ganz wichtig, jetzt nochmal aus Hirnebene zu verstehen, dass wir intuitiv, impulsiv, würde ich fast sagen, neurowissenschaftlich gesprochen, auch da, wir jetzt im Sinne von Menschen, unser Gehirn, eher darauf klicken.
Habe ich Sie jetzt richtig verstanden, dass Sie eigentlich dafür plädieren, zum Beispiel Butcher, ich habe ja ganz konkret gefragt, haben Sie da jetzt wirklich gesagt, mit Statistiken abbilden? Nein.
Nicht nur mit Statistiken, aber eben auch zu sagen, okay, wenn es gewisse Zahlen gibt, ja, also nicht Bilder gar nicht zu senden, sondern zu schauen, okay, gibt es vielleicht eine andere grafische Darstellung, zum Beispiel über Tote, über Verletzte und so weiter, die dann in einem Diagramm dargestellt werden, ohne jetzt nur die einzelnen Bilder von Menschen abzubilden, sondern damit dann auch tatsächlich eine bessere Einordnung zu schaffen, weil unser Gehirn eben immer besser und intensiver auf Bilder, und das können eben auch Grafiken sein, reagiert als auf Wörter.
Also die Gefahr besteht, weil die Neurowissenschaftlerin so viel zu vermitteln hat, dass wir so ein bisschen wegkommen von ihrer Person, und das möchte ich verhindern. Also ich möchte auch schon gerne
das liegt in ihrer Verantwortung.
Über sie ich sprechen. Genau, nur. Genau. Also zu ihrer Person. Auf ihrer Website heißt es, sie wären mit 14 fast an der Ungerechtigkeit der Welt verzweifelt und hätten dann mit 15 ihr Schulpraktikum bei einer Lokalzeitung begonnen, weil sie im Journalismus den besten Weg gesehen haben, die Menschen zu erreichen. Und dennoch haben Sie ja ursprünglich nichts mit Medien, sondern Neurowissenschaften studiert. Sie haben es vorhin schon kurz erwähnt, also erst Cognitive Science in Osnabrück und Kanada, dann Neuroscience in den Niederlanden und schließlich in London haben Sie studiert, wo Sie dann auch promoviert haben. Warum dann doch nichts mit Medien zunächst mal? Perspective Daily kam ja erst später.
Das ist tatsächlich eine ganz nette Anekdote, beziehungsweise die Anekdote steht symbolisch für diese sehr, ich will nicht sagen schwierige, aber doch eine Entscheidung, die mich lange beschäftigt hat. Also als ich dann da so 15-Jährige zu der Lokalzeitung bin und da dann angefangen habe zu schreiben und zu berichten, aus dem Grund, den Sie ja gerade geschildert haben, habe ich mit einer Volontärin gesprochen, mit der ich mich sehr gut verstanden habe und dann auch öfter auf die Termine mitgegangen bin. Und dann habe ich ihr geschildert, so, was so mein Dilemma ist, dass ich mich eigentlich so sehr für Menschen und die Psychologie und all das interessiere und irgendwie verstehen möchte, warum Menschen so viele, aus meiner Sicht, dumme Dinge tun, inklusive mir selbst. Und auf der anderen Seite aber auch das Gefühl habe, irgendwie dieses Sendungsbewusstsein, so, wie können wir denn viele Menschen erreichen, natürlich medial habe. Und da hat sie gesagt, pass auf, wenn du wirklich was mit Journalismus, was mit Medien, den Slogan kennen wir ja alle, machen willst, dann studiere was anderes. Und es ist auf jeden Fall hängen geblieben. So ein wichtiger Moment, wo ich dann wusste, okay, ich nehme diesen Rat ernst und ich mache jetzt nicht das Journalismus- oder Kommunikationsstudium, sondern ich suche wirklich erstmal diese fachliche Orientierung und habe parallel eben immer auch geschrieben, journalistisch so ein bisschen gearbeitet und das auch immer weiter geübt und gemacht. Ja, und da war das der tolle Fund eines Nachts im Internet, dieses kognitionswissenschaftliche Studium, dass mich also das vor allem reizt, also so ein bisschen mehr zu verstehen, was macht dieses Gehirn, was machen wir da eigentlich und warum das so wenig objektiv ist.
Und dann aber nach Ende des Studiums und der Promotion dann gewissermaßen doch wieder nochmal ein Turn, eine Kurve in die andere Richtung. Da haben Sie dann der Wissenschaft, ja, wahrscheinlich nicht wirklich, haben Sie
den Rücken gekehrt
und haben eben Perspective Daily gegründet, das erste werbefreie Online-Magazin für konstruktiven Journalismus, dessen Chefredakteurin und Geschäftsführerin Sie dann auch bis 2019 waren. Wie kam es denn dazu? Und in einem zweiten Schritt erklären Sie dann bitte nochmal konstruktiver Journalismus, aber erstmal, wie kam es zu dieser Gründung von Perspective Daily?
Also dem gingen dann voraus 3, 5, 9 Jahre, knapp 10 Jahre Beschäftigung mit dem Gehirn und immer mehr, ich nenne es wirklich gerne Demut vor diesem wunderbaren Organ, weil umso mehr ich mich damit beschäftigt habe, umso mehr habe ich verstanden, wie wenig wir eigentlich, also wir jetzt im Sinne von die ganzen neurowissenschaftliche und auch andere psychologische und verhaltenswissenschaftliche Professionen eigentlich darüber wissen und gleichzeitig aber eben auch diese zentrale Rolle. Und das war tatsächlich überhaupt gar kein Plop-Moment, sondern eine Entwicklung, eine teilweise sehr schmerzhafte, sage ich gleich noch vielleicht 1, 2 Sätze zu, aber eben auch eine sehr wichtige Entwicklung meinerseits, weil ich gemerkt habe, dass es eine riesige Diskrepanz gibt zwischen den Herausforderungen, allen voran eben übergeordnet diese Klimakrise und ich rechne da jetzt Biodiversitätskrise und alles mit dazu, auch wenn das natürlich nochmal schärfer getrennt werden muss, aber alles sozusagen, was wir mit unserer eigenen Lebensgrundlage hier gerade machen, als Menschheit, um mal ganz groß zu sprechen, und dem, wie wir darüber reden, medial, gesellschaftspolitisch, aber auch in persönlichen Austausch und was wir dann dagegen tun. Und in einer Stadt wie London zu leben, ist auf der einen Seite natürlich einfach sehr schön, weil es eine sehr vielfältige Stadt ist, kulturell, aber auch immer eine sehr große Herausforderung, weil man jeden Tag natürlich, ich dann jeden Tag irgendwie auf 2, 3, 4, 5 interessante Veranstaltungen, die sich eben genau mit diesen Themen dann auch auseinandersetzen hätte gehen können und dann das Studium hätte schleifen lassen. Was ich damit sagen möchte, ich habe gemerkt, es gibt ganz viele Menschen und Organisationen, nicht nur in einer Stadt wie London, aber da natürlich geballt, also mit fast 8 Millionen Menschen, die sich genau mit dieser Frage, also wie können wir denn der Klimakrise besser begegnen, wie können wir unser Zusammenleben nachhaltiger und jetzt wirklich einfach im Sinne von zukunftsorientierter gestalten, damit wir nicht weiter unsere eigene Lebensgrundlage zerstören. Und der Berichterstattung darüber. Und ich dachte, das kann doch alles irgendwie nicht wahr sein. Und dann ist das so eine, ja, wirklich, das meine ich mit Entwicklung. Es gab nicht diesen einen Moment, sondern eine Entwicklung. Ich habe gemerkt, okay, du musst da irgendwie, und das ging jetzt hoffentlich nicht zu groß dran, du musst da irgendwie was zu machen, weil sonst drehst du durch. Also du kannst dich jetzt nicht in dieser Wissenschaftswelt abkapseln und sagen so, ich mache hier mein Ding und forsche noch ein bisschen weiter schön. Soll jetzt auch nicht ironisch klingen, aber ne, forsch weiter am Gehirn rum und versuch da noch so ein paar Lücken irgendwie zu schließen und gleichzeitig geht irgendwie neben dir die Welt unter. Also nicht die Welt, sondern eben die Menschheit. Und dann habe ich gesagt, okay, du weißt so ein bisschen was darüber, wie dieses Gehirn funktioniert, hast vielleicht auch ein bisschen was darüber verstanden, wo so ein paar Stellschrauben sein könnten, damit wir konstruktiver, um schon mal hier die Brücke zu schlagen, damit umgehen können. Und was hast du jetzt da für Hebel? Und da habe ich dann eigentlich so 2 Antwortmöglichkeiten gesehen, nämlich entweder Bildung und oder Medien. Und es war klar, das muss irgendwie schnell gehen und möglichst viele Menschen erreichen. Und der Journalismus, wir haben ja eben auch schon kurz darüber gesprochen, hat mich auch immer begleitet. Und ich habe auch gemerkt, ich kann das ganz gut und mir macht das auch Freude, irgendwie zu schreiben, zu veröffentlichen. Dann ist es das. Und dann habe ich gemeinsam mit ein paar anderen Menschen, die verrückt genug waren, Perspective Daily gegründet.
Und jetzt die Frage, was genau ist dieser konstruktive Journalismus, für den Perspective Daily ja steht und den Perspective Daily immer noch praktiziert, auch wenn Sie nicht mehr Chefredakteurin und Geschäftsführerin sind.
Ja, der konstruktive Journalismus fragt übergeordnet immer, was jetzt? Also es gibt ja im klassischen, oder ich finde es immer schwierig zu sagen, was ist ne, klassischer oder anderer Journalismus. Oder manche fragen mich dann auch, ja, ist denn der andere Journalismus destruktiv dann? So einfach ist es nicht. Sondern sagen wir einfach, aus dem Journalismus kennen wir so die klassischen W-Fragen. Ne? Wer, wie, was, wann, wo? Vielleicht noch das Warum mit dabei oder ein Wie. Und die werden dann beantwortet. Und die wichtigste Frage, um Menschen eben vollumfassender und damit besser, wenn wir die Aufgabe des Journalismus ernst nehmen, nämlich Menschen zu vermitteln, wie es um die Welt bestellt ist, zu informieren, lautet eigentlich, was jetzt? Also wie kann es weitergehen und wie wollen wir auch weitermachen? Und das wirklich übergeordnet zu denken, bedeutet in allen journalistischen Produktionsschritten anders zu arbeiten, als es häufig gelehrt und dann eben auch praktiziert wird. Warum? Weil wir andere Fragen dann stellen, also wir jetzt als Menschen, die journalistisch arbeiten, weil wir uns auch dieser Auswirkungen bewusster werden. Also was macht eigentlich meine Berichterstattung oder meine Informationsgabe mit den Empfangenden, mit den Rezipientinnen und Rezipienten? Und auch Bilder, da haben wir eben auch schon kurz drüber gesprochen, anders auswählen, die Vermittlung anders bearbeiten und damit tatsächlich Menschen nicht nur besser informieren, sondern eben auch handlungsfähiger zurücklassen.
Können Sie mal ein Beispiel nennen oder zwei anhand eines konkreten Themas? In der Tat haben wir über den Ukraine-Krieg und den Umgang mit Bildern schon geredet. Jetzt nochmal ganz andere Beispiele, die Ihnen einfallen aus Ihrer Zeit bei Perspective Daily. Oder ich nehme an, Sie lesen das Magazin.
Na klar, auch stehen immer nach wie vor im engen Kontakt. Gerade heute ist witzigerweise ein alter Artikel. Vielleicht kann ich den auch als Beispiel nehmen. Von mir aufgegriffen worden, weil er so aktuell ist, weil es eben um die Frage der Macht geht und was Macht mit uns macht. Also korrumpiert sie immer oder eben nicht. Der hat die Überschrift Fakten, 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 Fragezeichen, nein. Und es geht um das Thema der Klimakommunikation, was mir natürlich sehr am, wie ich sehr gerne sage, am Hirn liegt. Und da geht es eben darum, dass ich die Frage stelle, reicht es aus, mit Fakten zu kommunizieren? Ich habe ja eben auch schon gesagt, Grafiken und Abbildungen sind gut und so weiter, wenn es darum geht, die Klimakrise abzubilden. Und dann gebe ich so ein paar Beispiele und vielleicht auch gute Beispiele, wo irgendwie Sachen gut aufgearbeitet sind und zusammengeführt werden und gehe dann aber darauf ein, dass das eben in den meisten Fällen nicht dazu führt, wenn Menschen, jetzt müssen Sie sich alle Anführungsstriche denken, die ich in die Luft zeichne, nicht an die Klimakrise glauben, ja, weil das nicht in ihr bisheriges Weltbild passt. Und was ich dann mache, ist eben als konstruktive Journalistin hinzugehen und zu fragen, wie gehen wir denn jetzt damit um, wenn wir verstanden haben, man hört also nicht bei der Problembeschreibung auf, wenn wir verstanden haben, dass die Fakten nicht ausreichen, es aber so wichtig ist, zu vermitteln, dass diese Klimakrise menschengemacht ist und dass wir jetzt alle gemeinsam handeln müssen. Und dann erkläre ich zum Beispiel zwei, drei sogenannte Biases, also so Denktendenzen oder Reaktionstendenzen, Schnellschlüsse in unserem Gehirn, die eben zum Beispiel dafür sorgen, dass wir Dinge, die nicht in unser bisheriges Weltbild passen, auch schlechter integrieren. Und spreche dann im Zuge dieser Beantwortung der Was-Jetzt-Frage darüber, was wir stattdessen besser machen können und zitiere dann halt zahlreiche Forschungsergebnisse, die uns genau das zeigen, nämlich, um jetzt bei dem konkreten Thema zu bleiben, dass die Emotionen und vor allem die Gruppenzugehörigkeit bzw. Gruppenzugehörigkeiten eine ganz wichtige Rolle spielen. Zum Beispiel, welcher politischen Partei ich mich zugehörig fühle, ja, genau, oder vielleicht auch am nächsten fühle. Also selbst wenn ich jetzt nicht sage, okay, ich bin Teil dieser Partei, ne, aber da mein Kreuzchen setze, dass das ganz stark beeinflusst, wie ich zum Beispiel über das Thema Klimakrise also nachdenke und wie ich das in mein Weltbild integriere. Und dass eine Kommunikation über entsprechende Fragen, also je näher die an der eigenen Identität dran sind, umso emotionaler sind sie, weil natürlich ein Widerspruch in dieser Thematik dann bedeuten kann, dass ich mich selbst hinterfragen muss. Und da setzen dann ganz, ganz viele Schutzmechanismen unseres Gehirns ein, was einfach sagt, Moment mal, du kannst dich doch nicht jeden Morgen hinterfragen, wenn du was Neues dazu lernst, also erstmal dagegen halten, ja. Und dann können wir eben uns fragen, was jetzt, wie wollen wir konstruktiver besser damit umgehen, wenn wir eben nicht in diesen Graben kämpfen, Stichwort Polarisierung, was ja jetzt auch einfach durch Digitalisierung nochmal, das ist ein ganz anderes großes Thema, aber Sie hatten ja gesagt, wir wollen nicht alle Fachlinien aufrollen. Ne? Ich halte mich deshalb kurz, aber was da auch wirklich dann einfach eine ganz, ganz wichtige Rolle spielt.
Ja. Also das klingt gut, es klingt anspruchsvoll, es klingt auch ideal. Also was ich mich frage ist, was kann der konstruktive Journalismus tatsächlich, wenn man sich vor Augen führt, dass die Wege in den Redaktionen Print, Audio und Bild zum Teil oder überwiegend doch so eingefahren sind? Also Stichwort Bad News are Good News.
Ja, und Gewohnheiten. Ne? Ja. Das hatte ich ja eben auch schon gesagt. Das ist das, was unser Gehirn eigentlich richtig gut findet, weil Energie sparen und so. Und das ist tatsächlich die größte Herausforderung. Also da hinzugehen und zu sagen, erstmal, und da sind wir jetzt vielleicht zwei Dinge, die an der Stelle, oder mindestens zwei, die wichtig sind, die ich versuche kurz zusammenzufassen. Erstmal hinzugehen und zu sagen, wir müssen diese Gewohnheiten ändern, wenn wir besseren, das sage ich ganz bewusst, besseren Journalismus machen wollen, im Sinne von der seiner Kernaufgabe, nochmal Menschen zu informieren und handlungsfähig zurückzulassen, gerechter werden will.
Wir sind dann die Journalisten und Journalistinnen.
Genau, genau, also die Medien. Genau. Die Medienschaffenden, um es mal ganz allgemein zu fassen. Aber das sind nicht die einzigen. Ja? Also dann sind wir natürlich auch, aber das greife ich jetzt nur wirklich in einem Satz, damit der Vollständigkeit halber, Stichwort Plattform und Regulation, Gesetzgebung und so weiter. Das nur, damit es hier einmal genannt ist, aber das ist dann die nächste Sendung vielleicht, wo wir drüber sprechen. Also das spielt natürlich auch eine Rolle. Aber wenn wir jetzt mal nur den einen Beteiligten oder die eine beteiligte Branche sozusagen anschauen, die Medien schaffen und da, was kann der konstruktive Journalismus machen, beziehungsweise wie kriegen wir den hin, da wirklich die eigenen Gewohnheiten. Und dann sind wir wieder natürlich auch bei der Frage, wie werden Journalistinnen und Journalisten oder Medienschaffende ausgebildet? Das ist ja was, wo ich jetzt mittlerweile auch wieder angekommen, also so ein bisschen auch hier wieder zurück zur.
Als Professorin für Medienpsychologie.
Genau, 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 ja. Also in der Wissenschaft und der Ausbildung nicht ganz den Rücken, also nur so mal kurz zugedreht hatte. Also da anzusetzen, aber natürlich, weil wir haben einfach verdammt wenig Zeit, also Stichwort Klimakrise und auch viele große andere Krisen, die direkt und indirekt damit zusammenhängen. Das muss jetzt ziemlich schnell passieren. Und das passiert auch viel. Also wenn ich da nochmal kurz die Einordnung von was ist seit 2016, also der Gründung von Perspective Hacking, jetzt passiert. Ich war vor wenigen Tagen bei der Eröffnung des Bonn-Instituts für konstruktiven Journalismus und Dialog. Ja, das ist eine internationale Bewegung, die immer größer wird und wo immer mehr Redaktionen und Menschen eben das nicht mehr, was tatsächlich anfangs auch passiert ist, auslachen, belächeln oder sagen, ja, ist die nächste Sau, die durchs Dorf getrieben wird und jetzt machen wir mal weiter mit unserem wie bisher. Sondern dass es ernst genommen wird, aus ganz, ganz vielen Gründen. Stichwort Finanzierung und so auch. Also diese erste Herausforderung, da Gewohnheiten zu ändern, ist etwas, was mich wirklich, das nicht übertrieben, eher untertrieben, tagtäglich, was stündlich beschäftigt und ich nach wie vor in meinen unterschiedlichen Rollen, denen ich ja unterwegs bin, mit Redaktionen, mit Medienschaffenden spreche, auf Konferenzen, Sie haben das eingangs ja auch schon gesagt, unterwegs bin und versuche, diesen Dialog weiter zu suchen und zu stimulieren und vor allem das Interesse dafür zu wecken, weil, Stichwort auch da, Emotionen spielen eine wichtige Rolle, dass natürlich häufig dann auch erstmal so, Psychologie heißt das Reaktanz, also so eine Abwehrhaltung kreiert. Und da bin ich bei dem zweiten Punkt, der hier wichtig ist, weil natürlich ein gewisses Selbstverständnis vom Journalismus auch was mit der eigenen Identität zu tun hat. Also wenn dann jemand daherkommt, im schlimmsten Falle so eine verrückte Neurowissenschaftlerin, die dann irgendwie sagt, Moment mal, wir müssen hier mal gerade über ein paar Dinge reden, dann greift das ja ein Stück weit auch die eigene Identität an, weil das Selbstverständnis, was vielleicht jahrzehntelang in der Redaktion, in den unterschiedlichen Rollen, in Chefredaktionen praktiziert wurde, in Frage stellt. Und das dann aber auch transparent zu kommunizieren, auch von meiner Seite, das ist nicht immer einfach, aber ist auch eine unheimlich schöne Tätigkeit, weil wenn ein Dialog entsteht, dann gehen da eigentlich alle immer gestärkt und verändert und mit so diesen Aha-Momenten raus. Also wie wir es in der betriebswirtschaftlichen Analyse dann sagen würden, es ist eine Win-Win-Situation.
Ja. Also Stichwort Bildung hatten Sie schon erwähnt, beziehungsweise seit 2019 unterrichten Sie selber Medienpsychologie an der Hochschule Köln und sind eben auch als Vortragende unterwegs. Jetzt mal auf den Punkt gebracht, was treibt Sie an? Also worum geht es Maren Urner in Ihren diversen Auftritten in der Öffentlichkeit?
Meine Motivation, morgens aufzustehen und damit das zu tun, was ich versuche zu tun, ist, und es jetzt klingt so kitschig, ja, aber ist ein bisschen besser, die Welt zurückzulassen und vielleicht gleichzeitig auch noch mich dabei selbst gut zu fühlen, dass das Schöne, dass das Gehirn das auch belohnt, als ich sie vorgefunden habe. Und das bedeutet für mich, ein zukunftsorientiertes Denken und Handeln zu motivieren und zu stimulieren und Menschen einzuladen, die eigene Macht und Verantwortung gleichermaßen zu verstehen und dann zu leben.
Sie hören die Sendung SWR2 Zeitgenossen, heute mit der Neurowissenschaftlerin und Professorin für Medienpsychologie Maren Urner. Ich habe so gut wie nichts, eigentlich gar nichts gefunden bei der Vorbereitung auf diese Sendung über das Privatleben von Maren Urner. Also es ist jetzt schon deutlich geworden, Sie sind auf wahnsinnig vielen Baustellen unterwegs, sind sehr aktiv, aber wo Sie groß geworden sind, ob Sie in der Schule gern Physik oder Mathe hatten, welchen Beruf Ihre Eltern hatten, wie Sie das geprägt hat, mögen Sie zumindest ein ganz bisschen darüber erzählen?
Ja, ich finde halt mein Privatleben einfach nicht so besonders spannend. Also ich weiß natürlich auch, dass sowas gut funktioniert. Also ich meine, warum?
Die Sendung heißt SWR 2 Zeitgenossen. Da geht es um ihre Person und um ihr Wirken, um beides.
Ja, ja,
so ein bisschen.
Das verstehe ich. Das kann ich nachvollziehen. Und ich weiß natürlich auch, dass es wichtig ist, Stichwort Geschichten erzählen und so weiter. Ja, also genau. Da sind wir ja auch bei den Emotionen. Ja. Was ich in der Schule gern gemacht habe, ist tatsächlich Physik. Ich weiß nicht, vielleicht haben Sie Informationen doch irgendwo gefunden.
Nein,
von meinem alten Physiklehrer, der ein sehr schönes Statement in der Abi-Zeitung über mich geschrieben hat. Und ich habe tatsächlich Physik, also vielleicht so hier mal so zwei, drei kleine Anekdoten, als mündliches Abi-Fach gemacht. Ich war die einzige Person, die verrückt genug war, um das zu tun.
Das ist ja ein Ding, das hätte ich jetzt wirklich nicht gedacht.
Und habe die mündliche Physikprüfung gemacht und er hat dann auch gefragt, willst du das wirklich machen? Und ich sage, ja, ich will das wirklich machen. Und also auch da war ich vielleicht einfach ein bisschen anders unterwegs. Ich merke, dass ich häufig Dinge anders mache, nicht um irgendwie Menschen zu beweisen, dass es auch anders geht, sondern einfach, weil ich, glaube ich, von Grund auf ein neugieriger Mensch bin. Und das ist halt das Schöne, wenn man das einmal praktiziert oder wir, das versuche ich ja dann auch weiterzugeben, wir uns darauf einlassen, dieses sprichwörtliche über den Tellerrand zu gucken, dann fühlt sich das meistens ganz gut an. Vielleicht noch, um es ganz persönlich zu machen, mein Lieblingstier, Tiere sind Pferde. Ich war schon immer eine Person, die, bevor sie laufen konnte, irgendwie auf dem Pferd gesessen hat. Und das vielleicht auch ein ganz wichtiger Punkt ist, Thema Balance und sich selbst zu kennen. Also so diese, ich nenne es ja nicht abschalten, weil viele Leute sagen immer, ja, man muss abschalten. Also auch gerade so mit der Thematik oder den Thematiken, die wir hier angesprochen haben. Das geht nicht. Ja, also wenn Menschen sich danach sehen, abzuschalten, dann sage ich immer, dann seid ihr tot. Wenn ihr euer Gehirn abschaltet, dann war es das. Was wir stattdessen machen können, ist umschalten. Und meine Umschaltmodi sind tatsächlich am besten draußen und in Bewegung zu sein. Also nicht nur, weil ich weiß, es ist wissenschaftlich, dass das funktioniert, sondern weil ich das selber auch immer wieder erleben darf. Gerade jetzt zu dieser Jahreszeit ist es so wundervoll, draußen in der Natur unterwegs zu sein und das alles auch zu riechen und wahrzunehmen und zu spüren. Also wie alles ja wieder so erwacht. Und gleichzeitig dabei in Bewegung zu sein und den eigenen Körper zu spüren und wirklich auch mal ganz bewusst, vielleicht ohne ein technisches Gerät und irgendwie 35 Kanäle unterwegs zu sein. Und das ist so für mich als auch ein sehr neugieriger Mensch eigentlich meist die größte Herausforderung, das dann zuzulassen. Und wenn ich das dann tue, dann merke ich jedes Mal, dass mir das sehr gut tut.
Also in Bewegung sein, das ist natürlich jetzt die ideale Brücke zum dynamischen Denken.
War nicht so geplant, aber nee, schön geschlagen.
Ja, genau. Aber dennoch vorher kurz möchte ich Sie noch fragen, würden Sie sagen, dass Sie ehrgeizig sind?
Also andere Leute sagen das über mich. Wahrscheinlich haben sie da im Kern auch ein bisschen recht. Ja, und ich will das jetzt auch gar nicht irgendwie vertuschen und sagen, nee, bin ich nicht. Also ich denke schon, dass ich ein ehrgeiziger Mensch bin, der auch, also vielleicht um nochmal auf die Schule zu sprechen zu kommen, dem gute Noten irgendwie jetzt nicht zwangsläufig der Noten willen, sondern einfach, weil ich irgendwie weiterkommen wollte und irgendwie mir Türen nicht öffnen wollte, aber ermöglichen wollte, also auch was dann so die Studienwahl betrifft. Ich hatte aber auch eine Phase, um nochmal eine kleine persönliche Anekdote, wenn Sie jetzt mich da so
sehr gerne
angepiekst haben, ne, dann muss ich natürlich auch liefern. Es gab eine Zeit, wo ich nicht nur Journalistin werden wollte, sondern gesagt habe, wenn ich wirklich was Sinnvolles tun will, dann werde ich Abfalltechnikerin. Und dann habe ich mir beim Arbeitsamt die 2 Informationsbroschüren bestellt. Da sollten wir in der Schule an Berufe vorstellen, in der 9. oder 10. Klasse. Ich habe mir die für Journalismus und die für Abfalltechnik bestellt. Und dann hatten viele Menschen in meinem Umfeld kurz Angst, dass ich nach der 10. Schule verlasse. Stichwort Ehrgeiz und so. Und da habe ich gesagt, ja, aber das ist was Sinnvolles, ja. Und dann habe ich nämlich auch so von diesen ersten Artikeln und Berichten gehört, was passiert, wenn die Müllabfuhr streikt. Also das ist ein bisschen schlimmer, als wenn die Menschen, die an der Börse arbeiten, streiken. Also dass ich da nicht auskenne, dem empfehle ich da die Berichte aus New York und auch anderen Städten, was dann sehr schnell nicht mehr sehr angenehm ist.
Aber dennoch kam es ja dann anders, wie wir wissen. Ne?
Ja.
Also jetzt dann doch die Brücke zum dynamischen Denken, draußen unterwegs sein. In Ihrem Buch Raus aus der ewigen Dauerkrise plädieren Sie ja für dieses dynamische Denken statt statisches Denken. Wie geht das dynamisch Denken?
Ich habe das versucht dann anhand von 3 Zutaten zusammenzufassen. 3 ist immer gut, das haben Sie vielleicht auch schon mal irgendwo mich sagen gehört.
Doch, durchaus, ja.
weil unser Gehirn einfach große Zahlen nicht so besonders gut mag oder nicht gut mit umgehen kann, mögen will ich gar nicht sagen. Und 3 ist immer gut, weil wir haben eine Tendenz, uns an das Erste, das kann man auch ganz schnell an sich selber feststellen, wenn man irgendwie Vokabeln oder andere Dinge versucht zu lernen, und das Letzte zu erinnern. Und die Mitte wird dann immer so ein bisschen verschwommen. Und wenn es in der Mitte nur 1 gibt, dann geht das ganz gut. Also 3 ist immer ganz gut. Das heißt, ich habe dann versucht, als ich so herauskristallisiert hat, dass ich irgendwie diesen Begriff dynamisches Denken ganz gut fand, um das zu vermitteln, was ich dann in den vielen, vielen Studien gelesen hatte und irgendwie versucht habe, runterzubrechen und dann auch zu vermitteln. Und die erste Zutat dabei ist, sich zu fragen, wofür statt wogegen. Und die knüpft eigentlich auch direkt an dem konstruktiven Journalismus, über den wir ja schon gesprochen haben.
Was jetzt, genau.
Genau, richtig. Und warum ist das so wichtig? Das ist nicht nur eine Plattitüde, weil das Wogegen macht bestimmte Dinge mit uns. Das kreiert eine Abwehrhaltung. Es kreiert so wirklich so dieses, ne, mit verschränkten Armen, wenn wir so ein Bild dafür brauchen. Und zu sagen, der, die, das ist schuld und das wollen wir loswerden. Und das können redliche Ziele sein. Also zum Beispiel kann ich ja sagen, ich bin gegen Hass und Diskriminierung, ich bin gegen Umweltzerstörung und so weiter. Aber es kreiert diesen Abwehrmodus und damit eher eine Blockadehaltung. Und damit nutzen wir, wenn wir wieder die Brücke zum, oder ich die Brücke zum Gehirn schlagen möchte, eben nicht, ich sag mal, die vollen Ressourcen, weil die stecken in einem anderen Modus. Und das ist der Neugiermodus, den ich ja eben auch schon kurz angesprochen habe. Und der wird getriggert, stimuliert, wenn wir das Wofür fragen. Warum? Weil es das ja häufig gar nicht gibt. Das heißt, wir müssen raus aus dem Gewohnheits-Energiesparmodus, rein in diesen, wo wollen wir denn eigentlich hin? Und dann müssen wir Dinge uns vorstellen. Und das ist das, was das menschliche oder die menschliche Spezies von allen anderen Spezien auf diesem Planeten unterscheidet. Unsere herausragende Vorstellungskraft. Ja, John Lennon hat das schon besungen in seinem tollen Lied Imagine. Das ist das, warum wir es geschafft haben, auf den Mond zu fliegen und warum wir so tolle Dinge tun, wie neue Impfstoffe zu entwickeln, Smartphones zu bauen und hoffentlich auch gesamtgesellschaftliche Lösungen für die großen Krisen zu finden. Ja, und dann haben wir einen anderen Modus. Und dann findet unser Gehirn das auch gar nicht mehr so wichtig. Dann vergisst es sozusagen diesen Energiesparmodus, weil wenn es im Neugiermodus ist, dann ist das wie so ein Strudel. Ein Kollege von mir, der die neurowissenschaftliche Basis von Neugier erforscht, hat da dieses Bild geprägt und ich zitiere ihn da einfach unheimlich gern, weil so ein Strudel, finde ich, kann ich mir und ich hoffe auch Sie alle sich gut vorstellen, das wird da so reingezogen. Und deshalb ist es so wichtig zu schauen, was finde ich schon sowieso spannend, worauf bin ich neugierig, und dann fallen auch die anderen Dinge leichter.
Also wie können wir jetzt in den Modus kommen, dynamisch zu denken? Sie sprechen da ja auch immer von diesem Gegensatz, dynamisch denken, Steinzeithirn.
Genau. Also die erste Zutat wirklich so immer dieses Wofür fragen und das ganz praktisch zu tun. Also wenn Sie unterwegs sind, egal ob im, also unterwegs im Sinne von mit anderen Menschen sich austauschen, was ja häufig der Fall ist, egal ob im Privaten, im Professionellen oder bei der nächsten politischen Diskussion, ich sage immer so, diese Wofür-Stimme werden. Also wenn Sie merken, entweder in einer Zweierunterhaltung oder auch in einer größeren Runde, und wie gesagt, das kann am Abendbrottisch mit der Familie sein, das kann aber auch in einem Unternehmen oder bei einem Teammeeting oder bei der Redaktionskonferenz sein, und Sie merken, da geht es eigentlich wieder um die Schuldfrage und jeder versucht irgendwie diesen Schuldigen oder die Schuldigen ausfindig zu machen, damit ja nicht die Schuld beim eigenen oder der eigenen Organisation gesucht wird, dann zu sagen, Moment mal, lasst uns doch mal kurz fragen, was wir eigentlich wollen, statt was wir nicht wollen. Und ich mache es ganz konkret am Beispiel, ein Thema, was uns ja auch beschäftigt, auch im Zuge der Klimakrise, Mobilität. Ja? Wie oft reden wir darüber, was wir nicht wollen? Aber stattdessen zu fragen, was wollen wir eigentlich und welche Zutaten brauchen wir dafür? Also zum Beispiel bei Mobilität ist einfach die Frage zu stellen, möglichst gut und einfach von A nach B zu kommen für möglichst viele Menschen, gibt es mittlerweile so tolle Konzepte wie die 15-Minuten-Stadt, wo das Ziel ist, dass alle wichtigen Dinge, die man im Alltag so braucht, innerhalb von 15 Minuten zu Fuß oder mit dem Rad erreicht werden können. Und dann ergeben sich automatisch ganz, ganz andere Antworten, als wenn wir sagen, wir wollen das verhindern, wir wollen keine Luftverschmutzung, wir wollen keine Staus, wir wollen. Und, ne, das ist der Punkt. Also so konkret, um es vielleicht an einem, ja. Und ich könnte jetzt, ne, wir könnten 3 Stunden, aber einfach um es ein bisschen greifbarer zu machen. Und ja. Dieses Wofür zu praktizieren, das ist erstmal anstrengend, weil wir gesellschaftlich das ja gar nicht gewohnt sind. Also die Gewohnheit halt häufig der Wogegen-Modus ist.
Also in der Tat, und das ist es, was dieses Beispiel, was Sie jetzt gerade genannt haben, auch noch ein bisschen utopisch erscheinen lässt. Ich würde jetzt nochmal ganz konkret fragen, was bedeutet dieses dynamische Denken zum Beispiel für Robert Habeck, unseren neuen Wirtschaftsminister? Der hat ja jetzt in Sachen Umstellung der Wirtschaft, also Abhängigkeit von russischem Gas und Öl, sehr viele Probleme zu lösen. Wie kann ihm dynamisches Denken helfen?
Aber das macht er ja gerade so wunderbar. Mhm. Also das finde ich ist ein wunderbares Beispiel für konstruktive politische Kommunikation. Warum? Weil er Einordnung schafft, also sich hinstellt und sagt, liebe Leute, das ist nicht so ganz einfach. Ja, teilweise in 5 bis 10 Minuten langen Statements und damit einfach schon mal symbolisiert, eine Überschrift reicht hier nicht aus. Ja, ihr müsst euch jetzt einfach mal ein paar Minuten Zeit nehmen, wenn ihr verstehen wollt, ansatzweise verstehen wollt, was mich so, also mich jetzt, ne, er steht ja nur symbolisch für ganz, ganz viele Menschen, die sich mit der Frage, also nicht symbolisch, aber ist sozusagen der Sprachrohr von verschiedenen Institutionen, nicht nur dem Ministerium, die sich genau damit beschäftigen und sagt dann, das ist die Herausforderung. Ja, da wollen wir hin. Stichwort wofür statt wogegen. Wir wollen eine Unabhängigkeit von zum Beispiel russischem Gas. Ja, und dann die Frage stellt, wie kommen wir dahin? Was brauchen wir für Zutaten dafür? Und das Spannende, was ich in den letzten Tagen und Wochen sehr intensiv aus den unterschiedlichsten politischen Lagern. Ich will jetzt hier gar keine Namen und Beispiele nennen, auch wenn es teilweise öffentliche Veranstaltungen waren. Ja? Einfach lassen wir es bei unterschiedlichen politischen Lagern eine Anerkennung erfahre gegenüber dieser, ich würde sagen, neuen Art der politischen Kommunikation, der nämlich ehrlichen und konstruktiven und Komplexität abbildenden Kommunikation, die seinesgleichen sucht. Das ist für mich ein wunderbares Beispiel für
also der
genau
hat's
die
kapiert.
Anwendung.
Der ja, hat es im Prinzip
absolut.
Kapiert, ja.
Ja. Und deshalb ganz kurz noch wichtig, weil das ist mir, dass das nicht stehen bleibt mit, das ist utopisch, ja, sondern das ist wirklich was, was in ganz, ganz vielen Zusammenhängen und da heißt es eben auch, den Blick darauf zu richten und auch anderen Ländern praktiziert wird. Also Jacinda Ardern, die Premierministerin von Neuseeland, finde ich, ist da ein anderes tolles Beispiel. Mit Beginn der Pandemie, auch international sozusagen bekannt geworden durch ihre Art der Kommunikation und damit auch den Rückhalt, den sie tatsächlich von der Wählerschaft, der Bevölkerung bekommen hat, weil sie sich hingestellt hat und gesagt, liebe Leute, das wollen wir jetzt schaffen. Ja, ich bin auch Teil von euch. Das ist übrigens die zweite Zutat beim dynamischen Denken, die Gruppen neu zu definieren und zu gucken, was verbindet uns, was ist das gemeinsame Ziel. Also ich bin nicht die Regierung und ihr seid das Volk, sondern wir gemeinsam wollen etwas erreichen. Und natürlich spielen dann teilweise so Symbole eine Rolle, wie dass sie sich mit einem, also das ist dann natürlich auch medial aufgegriffen worden, mit einem alten Pullover, mit einer wackeligen Handykamera filmt, wo vielleicht dann gerade noch, sie hat auch eben ein Baby bekommen, während ihrer, das war auch ein Novum, ja, während ihrer Regierungszeit, wo dann irgendwie der Babybrei noch auf dem Pullover zu sehen ist, ja, aber eben damit auch eine Nähe zu schaffen, die jetzt nicht einfach nur inszeniert ist, sondern die echt und wahr ist, zu den Menschen, mit denen man gemeinsam versucht oder sie dann in dem Fall oder jetzt ein Robert Habeck gemeinsam versucht, Lösungen zu finden. Weil ganz kurz noch, damit wir von diesem utopisch, weil das ist mir ganz wichtig, wegkommen, was ist denn die Alternative? Ja. Also wenn wir nicht über das, was jetzt reden wollen, wozu denn dann überhaupt über irgendetwas reden, egal ob medial oder im Privaten?
Ja, da haben Sie mich jetzt auch falsch verstanden. Ich meinte auch nicht, dass das dynamische Denken utopisch ist, sondern ich bezog mich einfach auf dieses Beispiel, dass es noch utopisch ist, Städte zu haben, in denen alles in 15 Minuten zu erreichen ist. Also noch. Das ja, war nicht ja. aufs dynamische Denken
ja.
bezogen.
Ne? Aber es haben die ersten angefangen. Und Paris ist da zum Beispiel ein anderes tolles Beispiel, was möglich ist. Übrigens implementiert in dem Fall über die Bürgermeisterin Anne Hidalgo, die gesagt hat, wir priorisieren jetzt Fahrradverkehr, weil wir wissen, das ist die bessere Lösung für alle Beteiligten und wir sind Stichwort Mobilität, wir haben dann eine bessere Mobilität. Und wenn Sie jetzt so Vorher-Nachher-Bilder von Paris mal anschauen, also empfehle ich das mal zu googeln, dann denken Sie teilweise, ach hey, ist da gerade eine Fahrraddemo? Nein, das ist der neue Status quo. Einfach weil dieses Wofür in den Fokus gerückt wurde in den letzten Monaten, Jahren mittlerweile, muss ich ehrlicherweise sagen. Also ganz so schnell geht es natürlich nicht. Aber dadurch, dass es eben passiert, kann dann doch relativ schnell Großes bewirkt werden. Und das ist meine hoffentlich hoffnungsvolle hoffnungsvolle Botschaft.
Und dann sind wir wieder beim Anfang, dann sind wir wieder bei der Formulierung It's the brain, stupid, richtig?
Genau, richtig. Wie wunderschön der Bogen, genau. Und das ist die dritte, damit ich die natürlich auch noch der Vollständigkeit halber nennen darf, sonst kann ich nachher nicht schlafen. Also die dritte Zutat des dynamischen Denkens ist, sich neue Geschichten zu erzählen. Und da sind wir bei It's the brain, stupid, ja, weil die Geschichten beginnen natürlich in ihren, in meinen, in unseren Köpfen, ja. Also diese wunderbare Kraft der Vorstellungskraft dann auch zu mobilisieren, wenn wir mal da so ein bisschen fast das politisieren wollen oder ich, zu sagen, was kann ich mir denn eigentlich vorstellen und welche Geschichten wollen wir uns als Individuum über unser eigenes Leben, da haben wir ja auch ein bisschen drüber gesprochen, aber eben auch als Gesellschaft erzählen und was bedeuten zum Beispiel so Begriffe wie Freiheit und Erfolg, also Freiheit ja gerade was, was im Zuge der Corona-Pandemie, aber jetzt auch mit Blick auf den Ukraine-Krieg, mit Blick auf Fragen der Klimakrise und der Anpassungen, die da erforderlich sind, einfach aufgrund veränderter Lebensbedingungen und so weiter, einfach eine ganz wichtige Rolle spielen.